Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo führt die erste Grundsteinlegung zum Bau vom Nationale Fußballtrainingszentrum in der Landeshauptstadt IKN Nusantara. Indonesien und Südkorea stärken SPBE Zusammenarbeit. Indonesien wurde von einem chinesischen Reisemagazin als bestes Inselreiseziel ausgezeichnet. Der Bau des Präsidentenpalastes in der Landeshauptstadt IKN Nusantara liegt weiterhin im Plan. Die Gouverneurin von Ostjava hofft auf eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China. Indonesische Botschaft in Dakar fördert die Zusammenarbeit bei Musikinstrumenten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien hat bereits viele Stadien mit internationalem Standard, verfügt jedoch noch nicht über ein zentrales und integriertes Trainingsgelände. Deshalb wird jetzt das Nationale Trainingszentrum für indonesischen Fußball gebaut. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Freitag, den 22. September, in seiner Rede anlässlich der ersten Grundsteinlegung zum Bau vom Nationalen Ausbildungszentrum in der Landeshauptstadt IKN Nusantara in der Provinz Ost-Kalimantan mit. Der Präsident erklärte, dass das 34,5 Hektar große Schulungszentrum im Rahmen der Entwicklung der Landeshauptstadt IKN Nusantara gebaut werde. An diesem Standort werden auch Fußballfelder und weitere unterstützende Einrichtungen errichtet. Mit dem Bau dieses Fußballtrainingszentrums ist Präsident Joko Widodo optimistisch, dass die indonesische Fußballmannschaft auch auf Weltniveau Meister werden kann. Der Präsident dankte dem Weltfußballverband FIFA, der dem indonesischen Fußballverband PSSI Unterstützung im Wert von 6,85 Milliarden Rupiah und Unterstützung des Finanzministeriums im Wert von 95 Milliarden Rupiah für den Bau des Trainingszentrums zur Verfügung gestellt hat. Bei der ersten Grundsteinlegung zum Bau des Fußballtrainingszentrums waren der FIFA Regionaldirektor für Asien Ozeanien Sanjeevan Balasingham und der PSSI-Vorsitzende Erick Thohir anwesend. Die indonesische und die südkoreanische Regierung stärken weiterhin die Zusammenarbeit im Bereich elektronischer Regierungssysteme, SPBE, durch das Digitale Regierungskooperationsforum oder DGC. Das DGC-Forum wurde in Zusammenarbeit mit dem indonesischen Ministerium für Stärkung des Staatsapparats und Bürokratische Reform, PAN-RB, dem Südkoreanischen Ministerium für Inneres und Sicherheit, MOIS, und der Südkoreanischen Nationalen Agentur für Informationsgesellschaft, NIA, abgehalten. In diesem Forum werden die Umsetzung der Zusammenarbeit im Jahr 2023 und Pläne für Kooperationsprojekte im Jahr 2024 diskutiert. Der Minister für Verwaltungsreform, Abdullah Azwar Anas, sagte am Freitag, den 22. September in Jakarta bei der Eröffnung des DGC Forums, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Indonesien und der Republik Korea im Jahr 2023 ihr 50-jähriges Bestehen erreichen werde. Die beiden Länder sind weiterhin bestrebt, die Beziehungen und die Zusammenarbeit sowohl bilateral, regional als auch multilateral zu verbessern. Im Jahr 2023 werden die indonesische und die koreanische Regierung ein gemeinsames Projekt durchführen, das sich mit Strategien zur Entwicklung digitaler IDs und Digitalisierungsstrategien zur Armutsbekämpfung befasst. Indonesien gewann beim World Laser Award WLA 2023 drei Auszeichnungen, darunter Best Island Destination, verliehen von einem chinesischen Reisemagazin. Die indonesische Botschaft in Peking erklärte am Freitag, den 22. September, dass die Auszeichnungen Indonesien als bestes Inselreiseziel Hotel Mulia in Nusa Dua auf Bali als Luxushotels des Jahres und Viceroy Bali als beste Freizeitresort seien. Der World Leisure Award 2023 ist eine Auszeichnung, die das China Travel and Leisure Magazine an die weltweit führenden Länder und Akteure der Tourismusbranche vergibt. Der Preis wurde am Donnerstag, den 21. September, auf der Insel Bibo in Peking verliehen. In dieser Erklärung sagte die Sprecherin der indonesischen Botschaft in Peking, Dewi Afilila, dass der Zeitpunkt der Preisverleihung sehr passend sei, da nächste Woche Chinas langer Feiertag zum Nationalfeiertag beginnt. Daher entscheiden sich in dieser Ferienzeit immer mehr chinesische Touristen für Indonesien als Urlaubsziel. Präsident Joko Widodo sagte, der Bau des Präsidentenpalastes in der Landeshauptstadt IKN Nusantara schreite entsprechend den von der Regierung festgelegten Zielen voran. Präsident Joko Widodo betonte am Freitag, den 22. September in Jakarta, dass es beim Budget für die Entwicklung einer Reihe grundlegender Infrastrukturen in der Landeshauptstadt IKN Nusantara keine Probleme gegeben habe. Der Präsident betonte, dass die Regierung auch weiterhin die Entwicklung einer Reihe anderer Infrastrukturen in der Landeshauptstadt Nusantara fördern wird, wie etwa Universitäten, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Restaurants. Die Gouverneurin von Ostjava, Hovifah Indar Parawansa, hofft, dass die Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China in verschiedenen Bereichen, darunter auch in der Wirtschaft, enger wird. Gouverneurin Hovifah Indar Parawansa gratulierte am Freitag, den 22. September, in einer schriftlichen Erklärung in Surabaya zum 74. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Hovifah Indar Parawansa nahm am Donnerstagabend, dem 21. September 2023, an der Gedenkfeier zum 74. Jahrestag der Gründung Chinas teil, die vom Generalkonsulat der Volksrepublik China in Surabaya abgehalten wurde. Bei dieser Gelegenheit äußerte Hovifah ihre Hoffnung, dass die kooperativen Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Kultur zwischen Indonesien, insbesondere Ostjava und China, in Zukunft noch besser ausgebaut werden. Hovifah glaubt, dass Ostjava und China die gleiche Vision haben, das Wohlergehen der Menschen zu verbessern, damit die zukünftige Zusammenarbeit noch enger wird. Die Botschaft der Republik Indonesien KBRI in Dakar fördert die Zusammenarbeit zwischen dem traditionellen indonesischen Musikinstrument Kolintang und Balafon. Balafon ist ein traditionelles Musikinstrument aus westafrikanischen Ländern. Diese Zusammenarbeit soll die Nominierung von Kolintang für die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO unterstützen. In Anwesenheit des senegalischen Ministers für Kultur und Historisches Erbe, Aliou Sow, sagte Botschafter Dindin, dass ähnliche Arten traditioneller Musikinstrumente der Kolintang aus Indonesien und das Balafon seien, das in westafrikanischen Ländern, einschließlich Senegal, gespielt werde. Der indonesische Botschafter im Senegal, Dindin Wahyudin, sagte am Freitag, dass Indonesien und Senegal über ähnliche Arten traditioneller Kunstwerkzeuge verfügen. Die indonesische Regierung nominiert dieses traditionelle Musikinstrument derzeit für die Liste des immateriellen Kulturerbes WBT der UNESCO. Die Nominierung erfolgte im Rahmen eines Erweiterungsprogramms mit dem traditionellen Balafon-Musikinstrument, das zuvor als UNESCO-WBT registriert war. Aus diesem Grund diente die erstmals durchgeführte Zusammenarbeit zwischen Kolintang und Balafon auch der Unterstützung von Kolintang goes to UNESCO. Darüber hinaus sagte Botschafter Dindin auch, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Senegal zwar seit 43 Jahren bestehen, die beiden Länder jedoch tatsächlich eine lange historische Beziehung pflegen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 26 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen wie folgt. Die erste Information kommt aus Lubuk Basong, West Sumatra. Tausende Einwohner in Baso in dem Bezirk Agam der Provinz West Sumatra nahmen am Kunstfestival von Nagari Tabek Panjang 2020 mit 200 Jahre alten traditionellen Musikinstrumenten teil. Wali Nagari oder Dorfvorsteher von Tabek Panjang, Doni Suhendri, sagten am Mittwoch, den 20. September, dass dieses Festival zum zweiten Mal mit der Ikone eines traditionellen Musikinstruments aus Nagari Tabek Panjang namens Gendang Tigu abgehalten werde, das es seit 1830 gibt. Neben dem Musikinstrument Gendang Tigu umfasste das zweitägige Kunstfestival auch Dutzende Kunstgruppen, regionale Tanz- und Gesangswettbewerbe, Tamburin- und Tambua-Festivals sowie allegorische Paraden. Neben Gandang Tigo ist bei diesem Kunstfestival auch die traditionelle Minangkabau-Kleidung zu sehen, die ebenfalls hunderte Jahre alt ist, und zwar in Form einer Kopfbedeckung namens Tingkuluak, die angeblich 200 Jahre alt ist. Die nächste Information kommt aus Magelang, Zentraljava. Die Staatliche Universität Indonesiens, UI, unterstützt Kampung Dolanan Nusantara im Bezirk Magelang, Zentraljava. Kampung Dolanan Nusantara ist eine der traditionellen Gemeinden, denen es gelungen ist, sich an die Künste und Traditionellen der Vergangenheit zu erinnern. Das UI-Team hat mehrere Hilfskräfte hinzugezogen, um die Gemeinschaft darin zu schulen, wie man Veranstaltungen verwaltet, damit die internationale Gemeinschaft lokale Künste Indonesiens kennenlernen und genießen kann. Ziel dieser Aktivität ist es, die Öffentlichkeit dazu einzuladen, sich an der Erhaltung der indonesischen Kultur zu beteiligen. Yusuf Mujiraharjo, ein Künstler, der als Ansprechpartner fungierte, sagte, dass die Kunst mit einer angemessenen Marke versehen werden müsse, um in der internationalen Gemeinschaft bekannt zu sein. Er rief die Öffentlichkeit auf, soziale Medien zu nutzen, um für traditionelle Spiele in Magelang zu werben. Die letzte Information kommt aus Yogyakarta. Die Agentur der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, hat die Yogyakarta Philosophie Achse am Montag, den 18. September, auf der 25. Sitzung des Weltterbekomitees oder WHC in Riyadh, Saudi-Arabien, zum Weltkulturerbe Indonesiens erklärt. An der Sitzung nahm der stellvertretende Gouverneur der Sonderregion Yogyakarta, KGPAA Sri Paduka Paku Alam der 10. teil. Die philosophische Achse von Yogyakarta, die mit dem vollständigen Titel Die kosmologische Achse von Yogyakarta und ihre historischen Wahrzeichen auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht, gilt als Weltkulturerbe, da ihr universelle Bedeutung zugeschrieben wird. Das Konzept der Raumplanung, das als Yogyakarta Philosophie Achse bekannt wurde, wurde erstmals im 18. Jahrhundert vom ersten König des Sultanats Ngayogyakarta, Hadiningrat, geprägt. Im Gebiet der Philosophie Achse im Besonderen und in Yogyakarta im Allgemeinen werden noch immer verschiedene javanische Kulturtraditionen und Praktiken durchgeführt, sowohl in der Regierung als auch im Gewohnheitsrecht, in der Kunst, in der Literatur, bei Festen und Ritualen. Das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Wir beginnen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 23. September 1932 der Vereinigung Saudi-Arabiens. Saudi-Arabien ist der größte Staat im Nahen Osten und zu einer regionalen Stärke in diesem Gebiet geworden. Doch bevor dieses Land so groß wie heute wurde, war Saudi-Arabien in vier verschiedene Regionen unterteilt, die jeweils Hejaz, Najd, Asir und Al-Ahsa hießen. Die Vereinigung Saudi-Arabien wurde am 23. September 1932 erklärt. Die Einigungsbewegung, die seit 1902 begann, wurde von Ibn Saud durchgeführt, der auch zugleich der erste König von Saudi-Arabien wurde. Die Vereinigung begann, indem die Region Riyadh beherrscht wurde, die sie für das angestammte Land der Saud-Familie hielt. Jetzt ist Saudi-Arabien eines der Länder, mit denen man rechnen muss, weil es der größte Erdölexporteur der Welt ist. Wir kommen jetzt zum 23. September 1964, an dem der Nationale Maritime Tag festgesetzt wurde. Der erste Präsident der Republik Indonesien, Soekarno, erließ das Dekret Nummer 249 von 1964 über die Festlegung des 23. September zum nationalen maritimen Tag. Dies steht im Einklang mit seiner Entschlossenheit, Indonesien zu einem siegreichen maritimen Land zu machen. Zitiert von der offiziellen Webseite des Ministeriums für Kommunikation und Informatik geht die Einführung dieses nationalen maritimen Tags auf die erste nationale maritime Konferenz MUNAS zurück, die am 23. September 1963 stattfand. Der nationale maritime Tag soll die Menschen auf das große Potenzial Indonesiens als maritimes Land aufmerksam machen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Tag der Gebärdensprache. Der 23. September wurde als Nationaler Tag der Gebärdensprache gewählt, da an diesem Tag der Weltverband der Gehörlosen 1951 in Helsinki, Finnland gegründet wurde. Die UN-Generalversammlung hat den Internationalen Tag der Gebärdensprache im Jahr 2017 erklärt. Dieser Tag wurde auf Antrag des Weltverbandes der Gehörlosen ins Leben gerufen. Die Einführung des Internationalen Tages der Gebärdensprache dient dazu, das Bewusstsein für die Gebärdensprache zu schärfen und ihren Status nicht nur innerhalb der gehörlosen Gemeinschaft zu stärken. Nach Daten des Weltverbandes der Gehörlosen leben derzeit mehr als 80% der Gehörlosen in Entwicklungsländern. Sie verwenden gemeinsam mehr als 300 verschiedene Gebärdensprachen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Dan menarungi dirinya.
Voice of Indonesia.
Unsur Indonesien hat heute das Thema der Finanzministerin Sri Mulyani zufolge ist Indonesiens Wirtschaft ziemlich solide und kontrollierbar. Indonesiens Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati sagte, dass die indonesische Wirtschaft trotz der globalen Abschwächung immer noch solide und kontrollierbar sei. Inmitten der schwankenden Weltwirtschaft wird das Wirtschaftswachstum Indonesiens im dritten Quartal voraussichtlich immer noch positiv sein, gestützt durch kontrollierte Inflation, einen Überschuss in der Handelsbilanz und eine verbesserte Kaufkraft der Öffentlichkeit. Die Finanzministerin schätzte in einer Online-Pressekonferenz der APBN Kita am Dienstag, dem 20. September 2023, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens weiterhin über 5% liegt. Die Währungsministerin erklärte, dass Indonesiens Purchase Manager Index oder PMI für das verarbeitende Gewerbe bis August 2023 immer noch zunimmt und sich im expansiven Bereich bei Niveau 53,9 befindet, was im Vergleich zu China, Japan, den USA und Europa besser ist. Der Erfolg ist im Vergleich zum Juni 2023 auf Stufe 52,5 erhöht. Außerdem weist die Handelsbilanz seit 40 Monaten in Folge einen Überschuss auf, obwohl Export und Import rückläufig sind. Der Überschuss der Handelsbilanz im August betrug 3,12 Milliarden US-Dollar. Der angesammelte Handelsbilanzüberschuss von Januar bis August 2023 beträgt 24,34 Milliarden US-Dollar. Andererseits wird die inländische Inflationsrate durch eine stabile Nahrungsmittelinflation kontrolliert. Die Inflation im August beträgt minus 0,02% Monat zu Monat, 1,43% bisheriger Jahresverlauf bzw. 3,3% Jahr für Jahr. Die Finanzministerin sagte, dass die Inflation in Indonesien ein ziemlich gutes Niveau aufweist. Im Vergleich zu asiatischen Ländern oder G20 ist die Inflation in Indonesien relativ moderat bis niedrig. Unterdessen zeigt Indonesiens inländische Wirtschaftstätigkeit weiterhin Widerstandsfähigkeit und eine stabile Erholung. Der Optimismus der Öffentlichkeit ist mit 125,25 ziemlich hoch. Die Regierung stellt sicher, dass die Präsenz und Rolle des nationalen Einnahmen- und Ausgabenhaushalts oder APBN darin besteht, den Wohlstand der Öffentlichkeit zu schützen und die Wirtschaft stabil zu halten, um der wirtschaftlichen Dynamik gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass APBN als treibende Kraft und Sicherheitsmittel des Wirtschaftswachstums beschleunigt, die Öffentlichkeit schützt und echte Vorteile für sie bietet. Sri Mulyani betonte, dass ein gesundes und starkes APBN die Öffentlichkeit schützen und die wirtschaftliche Dynamik Indonesiens aufrechthalten kann, um zu wachsen und sich zu erholen. Allerdings muss auch wegen der globalen Lage Wachsamkeit geboten sein, die sich langsam aber sicher auf APBN oder die nationale Wirtschaft auswirken wird. Dann muss sich Indonesien laut der Finanzministerin um die Gesundheit von APBN und der Wirtschaft kümmern, indem es sich an der Bewegung und Dynamik der Weltwirtschaft orientiert. Das war unser Indonesien. Auf Wiederhören!
Ingatkah dulu semua kenangan kita, waktu kita bersama, waktu kau cemburu. Kini kau menghilang, seakan semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan, kita masih bersama.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Hochlandgebiet in West Sumatra ist bekannt für sein einzigartiges kulinarisches Erbe. Eines davon ist die dreieckige Gegend von Agam Tanah Datar 50 Koto oder Luhak Nantigo. Dieses Gebiet ist dafür bekannt, dass es eine reiche Schatzkammer an Gewürzen und Lebensmittelverarbeitungstechnik im Minangland besitzt. Eines der traditionellen Erbe ist Dadia, eine traditionelle fermentierte Milch aus der Stadt Bukit Tinggi. Dadia stammt aus der Minangsprache und bedeutet eingedickte Milch oder fermentierte Milch. Dadia ist Buffelmilch, die auf natürliche Weise in Bambusrohren oder Stängeln fermentiert wird. Der Gärungsprozess dauert in der Regel mindestens 1 bis 3 Tage. Durch den Fermentationsprozess entsteht ein cremiger Teig mit weicher Textur und einem ausgeprägten sauren Geschmack, ähnlich wie bei Joghurt. Deshalb wird Dadia oft als Minang Joghurt bezeichnet. Je länger die Gärung dauert, desto dichter und härter wird das Dadia. Während des Fermentationsprozesses wird die Buffelmilch nur in einen Bambusbehälter gefüllt und mit dem Bananenblatt oder Warublatt abgedeckt. Es wird keine Drehbank verwendet, um den Fermentationsprozess zu unterstützen. Dadia ist verzehrfertig, wenn sie geronnen ist. Obwohl diese Spezialität ebenfalls aus Milch hergestellt wird, gibt es mehrere Dinge, die das Fermentationsergebnis bei Joghurt und Dadia unterscheiden. Eine davon ist die Art von Milch. Dadia selbst kann nur aus frisch gemolkener Büffelmilch hergestellt werden. Abgesehen vom Rohstoff ist ein weiterer Grund für die Einzigartigkeit von Dadia der Fermentationsprozess, der spontan auf dem Bambusbehälter durchgeführt wird. Liebe Zuhörer, um Dadia herzustellen, muss frische Büffelmilch zuerst gefiltert und sofort in getrockneten Bambusrohren oder Segmenten von etwa 20 bis 30 cm Länge gesammelt werden. Diese Bambussegmente werden di Bananenblättern oder Warublättern bedeckt und dann gelagert. Die Herstellung von Dadia beginnt normalerweise nach dem Sonnenaufgang, wenn die Bauern mit dem Melken der Büffel beginnen. Dadia wird in Bambussegmenten serviert, wo es fermentiert wird. Früher wurde Dadia als Beilage für Reis und Schalotten Sambal Sauce gegessen. Die einzigartige Kombination erzeugt einen erfrischenden, sauerwürzigen Geschmack. Die Älteren essen diese Spezialität oft als Pudding. Ein Bambussegment Dadia wird normalerweise Rp15.000 verkauft. Das war wunderbares Indonesian von Voice of Indonesia. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Das ist Voice of Indonesia in Jakarta.
Sunyi ku sendiri.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm dies Undas behandelt heute das Thema Das Maumere Erkundungsfestival in Ost Nusa Tenggara. Liebe Zuhörer, im September gab es etwas Besonderes von Ost Nusa Tenggara. Die Bezirksregierung von Sika Flores, Ost-Nusa Tenggara, veranstaltete das Maumere Erkundungsfestival vom 14. bis 16. September 2023. Das Maumere Erkundungsfestival 2023, so der amtierende Leiter des Tourismusbüros des Bezirks Sika, Evan Edomeko, zielte darauf ab, touristische Attraktionen von Sika dem Ausland vorzustellen. Es wird erwartet, dass das Maumere Erkundungsfestival 2023 die Einwohner und Touristen dazu bringt, verschiedene hervorragende Reiseziele im Bezirk Sika auf Flores in Ost-Nusa Tenggara zu genießen.
Pemerintah daerah Kabupaten Sika melalui
Das Bezirksregierung von Sika durch das Tourismus und Kulturbüros von Sika unterstützt von Bapel Litbangda und verschiedene Institutionen einschließlich des Kommunikations- und Informationsbüros von Sika hielten das Maumere Erkundungsfestival am 14., 15. und 16. September 2023 ab. Ziel war, die touristische Attraktionen im Bezirk Sika der Welt vorzustellen, für die Region zu werben und sie zu begünstigen.
Pariwisata kita di Kabupaten Sika kepada dunia.
Wie der Name andeutet, wurde das Maumere Erkundungsfestival 2023 mit einer Reihe von Erkundungen mehrerer hervorragender, einzigartiger und interessanter Touristenorten durchgeführt. Es begann auf dem Feld Kota Baru Maumere mit einem kulturellen Karneval, der von Kunstgruppen von der Mittelschule und Oberschule in Maumere belebt wurde. Am zweiten Tag fanden Aktivitäten am Miaak Meang Wasserfall, in der Heißwasseranlage Blindit und an der Egonberg Kletteranlage statt. Amletstentag gab es Veranstaltungen in Tanjung Kawulu, einem Strandgebiet, das ein exotisches Panorama mit Hügeln und das Meer bietet. Zu den Tätigkeiten, die an diesen Standorten durchgeführt wurde, gehörten laut Event Edomeco eine kulturelle Parade, eine ethnische Modenschau, ein Bazar für klein- und mittelständische Unternehmen, Kunstdarbietungen und kulturelle Attraktionen von Maumere.
Adapun kegiatannya antara lain Karnaval Budaya.
Zu den Aktivitäten gehören der kulturelle Karneval, die ethnische Modenschau, Ausstellungen, das Kunsthandwerk, die lokale kulinarische Ausstellung der verschiedenen klein- und mittelständische Unternehmen im Bezirk Sika, sowie Tanzaufführungen, Kunstaufführungen und verschiedene kulturelle Attraktionen, die fast ausgestorben waren, wiederbelebt und zu darstellenden Künsten erhoben wurden. Die Bezirksregierung von Sika plant, das Jelajah Maumere Festival zu einer jährlichen touristischen Veranstaltung zu machen, um das Potenzial und die Vorzüge des Reiseziels Maumere der Weltbühne vorzustellen. Liebe Zuhörer, das war dies und das von Voice of Indonesia.
Jalannya kenangan sekilas melesatkan angan, sungguh benar adanya cinta lama jangan dilawan. Ku menepis bayangan bila memang semua datangnya begini. Kangen kamu sungguh hati bicara, aku kangen kamu meski jauh. Kangen kamu rasa ini tak pernah selesai. Sungguh benar adanya cinta lama jangan dilawan. Oh, tak mungkin ku menepis bayangan bila memang semua datangnya begini. Oh, kangen kamu sungguh hati bicara, aku kangen kamu meski selesai. Dalam sepi ingat kamu, di tengah ramai ingat kamu, kamu di langkahku. Waktu berulang di kisah berbeda, namun cintaku berhenti. Kangen kamu.
Voice of Indonesia Fur Das Voi International Quiz 2023 with Arthur. Das this year the Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatz Schreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatz Schreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia as Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir ein Grundjunglied mit dem Titel Dewi Murni oder Reine Göttin auf Deutsch, gesungen von Toto Salmon. Das Lied wurde von Sariwono oder Uchin Nur Hasim komponiert und von Toto Salmon populär gemacht. Andere namhafte Grundjungsänger wie Mus Mulyadi und so weiter sangen dieses Lied ebenfalls. Das Lied Dewi Murni erzählt eine Geschichte über die Schönheit der Göttinnen, die herabstiegen, um im Teich der Göttlichkeit zu baden. Liebe Musikfreunde, hier ist Toto Salmon mit Dewi Murni. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Kembangkan sutramu melambai meriah rasa semerbak